Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die reichste Comicfigur der Welt hat Geburtstag und ich gehe nicht davon aus, dass uns Geizhals Dagobert Duck eine Party bezahlt. Vor 75 Jahren taucht Dagobert zum ersten Mal in einem Comic von Karl Barks auf und damit gilt Dagobert als ureigene Barks Erfindung. Besser als ich weiß das Andreas Platthaus. Der Comic-Experte ist auch Feuilleton-Redakteur und Leiter von Bilder und Zeichen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Morgen, Herr Platthaus.
Schönen guten Morgen, Frau Welti.
75 Jahre, das ist für eine Ente ein ziemlich stolzes Alter. Wie hat sich Dagobert zwischenzeitlich verändert?
Sehr extrem. Dagobert ist eingeführt worden und man muss jetzt einfach mal sagen, da war er eigentlich älter als heute. Denn er wurde als ganz greise Figur, die im Laufe ihres Lebens einen unfassbaren Reichtum angehäuft hat, eingeführt als einsamer Mann, der in seiner Villa sitzt und mit niemandem etwas zu tun haben will, nur einfach auf sein Geld achten möchte, und entwickelte sich dann im Laufe der Geschichten, die in den Jahren danach gekommen sind, zu einem Abenteurer, der mit den ganzen Abenteuern, die er im Kampf um sein Geld erlebte, in gewisser Weise auch wieder jünger geworden ist, weil er natürlich wirklich etwas leisten musste gegen die Panzerknacker und andere Bedrohungen seines Reichtums. Und bei dem ist der Zeitstrahl wirklich umgedreht worden. Also der seltsame Fall einer Figur, die als sehr alter Mann beginnt und mittlerweile eigentlich ziemlich dynamisch geworden ist.
Und der alte Mann sollte auch an Charles Dickens und die Weihnachtsgeschichte erinnern.
Das war der Gedanke, als Karl Barks diese Geschichte, in der Dagobert das erste Mal auftrat, Christmas on Bear Mountain, Weihnachten auf dem Bärenberg, 1947 gezeichnet hat. Eine Weihnachtsgeschichte, und was macht man im amerikanischen oder im englischen Sprachraum besser, als an die allerberühmteste Weihnachtsgeschichte der Literatur dieses Raumes anzuknüpfen, Charles Dickens, A Christmas Carol. Und da taucht eine Figur auf, die Ebenezer Scrooge heißt, ein geiziger, ganz menschenfeindlicher Typ, dem von Geistern in der Weihnacht der Weg zum besseren Leben gezeigt wird. Und nach Ebenezer Scrooge hat Barks damals seine Figur benannt, darum heißt Dagobert eben auch nicht Dagobert im Englischen, sondern Scrooge mit Vorname. Und der heißt mit Nachname nicht Duck, sondern Mac Duck, damit im Schottischen auch direkt der Geiz mit angesprochen wird. Und genau so war die Figur dann auch gebaut, eben als wirklich misanthrope und geizige Figur. Aber als Barks merkte, dass er damit eine interessante Figur hatte, mit dieser seltsamen Rolle des wahnsinnig reichen Mannes, sowas gab es vorher im Comic noch nicht, da hat er sich gedacht, na gut, jetzt aber immer mit einem Geizhals weitererzählen, das geht eigentlich nicht. Und es geht ja auch nicht weiter immer nur um Weihnachten. Und dementsprechend ist der Name zwar hängen geblieben, aber die Figur hat sich drastisch geändert.
Dagobert besitzt Fantastilliarden. Um welche Summe geht es da genau?
Das wissen wir leider Gottes nicht. Der Donaldismus, also die Wissenschaft, die sich mit Entenhausen beschäftigt, hat seit Jahrzehnten versucht zu bestimmen, was eine Fantastilliarde überhaupt ist. So richtig haben wir das nicht geschafft. Es gibt ein paar Größenangaben, beispielsweise die sehr, sehr seltsame Maßeinheit Kubikhektar. Angeblich besitzt Dagobert 6 Kubikhektar Geld. Aber schon die Tatsache, dass wir ja gar nicht genau wissen, um was für Geld es sich handelt. Goldmünzen, Scheine, einfach nur Pfennigstücke oder was weiß ich, was man sich da so denken kann, können wir es leider Gottes nicht so richtig bestimmen. Also das Volumen des Geldes ist klar, die genaue Summe ist nicht klar. Und der Begriff Fantastilliarden zeigt leider Gottes nur, dass wir in Dimensionen sind, die hier völlig unbekannt sind.
Muss ich Dagobert Sorgen machen wegen der Inflation?
Das ist eine interessante Frage. Ja, unbedingt sogar, denn es gibt auch Geschichten, in denen die Inflation thematisiert worden ist, aber er war derjenige, der immer am besten damit umgehen konnte, indem er sagte, man muss nur einfach weiter seine Geschäftstüchtigkeit in Anschlag bringen. Also es gibt eine Geschichte, wo das gesamte Geld von Dagobert durch einen Wirbelsturm auf Entenhausen verteilt wird, sodass plötzlich jeder Mensch Milliardär ist, weil wenn ein paar Fantastilliarden verteilt werden, auch auf eine Großstadt, bleiben immer noch ein paar Milliarden pro Person übrig. Und Dagobert sagte, na gut, dann warten wir jetzt einfach mal, das Geld kommt zu mir zurück. Und das stimmte, denn er hat einfach weiter Lebensmittel angebaut, also hat eine Hühnerfarm betrieben, hat Ackerbau betrieben. Und dann kamen die Leute mit ihren Milliarden, die alle zu faul waren, um zu arbeiten. Und Dagobert sagte, gut, ein Hühnerei kostet jetzt halt ein paar Millionen. Und innerhalb weniger Tage war sein ganzes Geld wieder da. Das heißt, wir hatten das faszinierende Phänomen einer Kurzzeitinflation, die Dagobert einfach ausgenutzt hat. Und dann hatte er das Geld wieder alles bei sich. Und ab da waren die Preise wieder ganz normal, weil keiner außer ihm mehr Geld hatte.
Das heißt, schlimmer als die Inflation sind auf jeden Fall die Panzerknacker, die das Vermögen rauben wollen.
Das ist eine der beiden ganz großen Bedrohungen, mit denen Dagobert zu leben hat. Die zweite ist die Hexe Gundel Gaukelei, die es gar nicht aufs Vermögen abgesehen hat, sondern nur auf eine einzige Münze, den berühmten Glückstaler, den ersten Taler, den Dagobert in seinem Leben verdient hat, wo aber auch er leider Gottes dran glaubt, dass von dieser Münze sein ganzes Wohl und Wehe abhängig ist und sein ganzer Erfolg sich diesem Geldstück verdankt. Und dementsprechend gibt es zwei Bedrohungen und Gundel Gaukelei ist vielleicht sogar die größere, denn eine Münze zu stehlen ist natürlich prinzipiell leichter, als den ganzen Geldspeicher wegzuschleppen.
Wenn wir jetzt auf das Geburtsjahr von Dagobert zurückblicken, dann befinden wir uns kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ist da der Ruf nach ungeniertem Reichtum lauter gewesen als heute?
Eigentlich nicht, denn der Zweite Weltkrieg hat zumindest in den Vereinigten Staaten, und da kommt es ja nun her, ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, was ein paar Jahre nach dem Krieg noch weiter angehalten hat. Wir müssen ja bedenken, dass Roosevelt im Krieg der Präsident war und der hat auf das gesetzt, was er New Deal nannte. Und das war eine Politik des wirtschaftlichen Ausgleichs, auch der Vollbeschäftigung und der sozialen Gesetzgebungen. Das heißt, wir hatten da ein kapitalistisches Modell in den Vereinigten Staaten, was eigentlich viel menschenfreundlicher gewesen ist als das, was dann in den 50er Jahren wieder etabliert wurde. Und in der unmittelbaren Nachkriegszeit waren die Hoffnungen in Amerika, da waren auch die Demokraten noch am Ruder, eigentlich sehr groß, dass das so weitergehen würde. Also Dagobert war eher ein Gegenmodell und ich vermute auch, dass Barks ihn eher als eine abschreckende Figur gedacht hat. Nur eine Figur, die ihm eben unter der Hand dann doch zu einem sehr gutherzigen Kapitalisten geworden ist. Und so gesehen kann man sagen, Dagobert war immer ein Widerpart zu seiner Zeit. Als er eingeführt wurde, war er der Böse in einer guten Zeit und später wurde er der Gute in einer böseren Zeit.
Was wünschen Sie Dagobert für die nächsten 75 Jahre mehr Großzügigkeit?
Das wünschen sich vor allem alle um ihn herum. Das wünschen sich Donald, Dick, Trick und Track. Das wünscht sich wahrscheinlich sogar Gustav Ganz. Nein, das muss gar nicht kommen. Dagobert hat ein gutes Herz. Das wissen wir mittlerweile aus vielen, vielen Geschichten. Und im Zweifelsfalle ist er großzügig, wenn es jetzt wirklich darum geht, Leuten zu helfen. Das ist das, was er gerne geheim hält. Denn das Image als geizig ist natürlich sehr wichtig für seinen Geschäftserfolg. Aber er hat schon sehr, sehr viele gute Taten vollbracht, über die er gar nicht reden will. Das heißt, da müssen wir ihm gar nicht so viel reden. Er soll einfach immer weiter noch ein bisschen jünger werden. Muss nicht wieder direkt zurück ins Ei ganz am Anfang, aber die Dynamik, die er so in den letzten 15, 20 Jahren nochmal entfaltet hat, die kommt so einem alten Herrn sicherlich zugute und da werden wir mit etwas Glück in 25 Jahren auch das nächste Jubiläum gemeinsam begehen können.
Und nachdem wir hier in Deutschlandfunk Kultur geredet haben, laden wir alle ein zum Bad im Geldspeicher. Ich danke Andreas Platthaus, der Comic-Experte und auch Feuilleton-Redakteur und Leiter von Bilder und Zeichen ist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Schönen Tag!
Danke Ihnen gleichfalls.